Arnold and Arnold.
Let's go. Ich bin guter Hoffnung, dass es passt.
Ja, es könnte
Womit wir schon
sein.
beim Thema sind.
Jaho, was für eine unerwartete Fügung bei diesem Podcast, dass wir im richtigen Moment den Recording-Button gedrückt haben. Ja.
Ja, weil heute geht es nämlich um Optimismus.
Ja.
Können wir nicht so viel zu sagen.
Nein, wir bejahen zuerst mal vorneweg natürlich. Optimismus ist eine Frage der Bejahung, habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise mir angelesen. Ja. Und dessen das, was du hier schon insinuierst, der vermeintliche Pessimismus, der unseren Podcast regiert, eigentlich so eine Sache für Neinsager, Verleugner, Anschwärzer oder andere dunkle Gestalten ist.
Andere Realisten.
Ja, was das zweite wichtige Klischee wäre, auf das wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen müssen, wie wir uns da jetzt auf dem Spektrum, also dem metaphysischen Spektrum oder
Natürlich.
ontologischen Spektrum zuordnen würden, ja. Aber wir dachten doch auch, in dieser Gute-Laune-Kampagne, in der wir uns gerade bei Arnold und Arnold befinden, wäre so ein Optimismus-Kapitel nicht zu verachten. Und würde es mir abseits dieser Litotes erlauben, auch mal positiv zu den Sachen zu sprechen und meine Lebensfreude zu bekunden. Zur Freude aller Hörer. Oder jetzt zur totalen Enttäuschung. Ja. Ich habe
Ja.
tatsächlich auch Rückmeldungen, die mir zu verstehen geben, dass es so dieses kleine Krisei immer im Hintergrund sei. Man könnte auch sagen, einfach das klassische Hintergrundrauschen irgendwie einer Stellarnacht bei Warhammer oder so, dass es uns zu verstehen gibt, wo wir sozusagen unseren Sinn oder Unsinn herholen.
Ja, ich frage mich, ob man sich wirklich entscheiden muss zwischen Optimismus und Pessimismus. Das Lustige ist, bei Optimismus bin ich sehr zwiegespalten. Ich finde, es gibt manche Formen von Optimismus, die mir unglaublich auf die Nerven gehen. Und zwar glaube ich vor allem dann, wenn in ihnen sich so eine gewisse Verzweiflung eigentlich Bahn bricht, dann das finde ich unangenehm. Also ein Optimismus, der so aggressiv vor sich hergetragen wird, dass man sofort denkt, du musst es dir herbeireden, oder? Also
Ja, das wäre.
Optimismus, sozusagen Optimismus als programmatische Kampfansage gegen die Wirklichkeit, finde ich anstrengend.
Also du beschreibst gerade das Phänomen des Zweckoptimismus. Verstehe ich da richtig?
Ganz recht. Den finde ich unangenehm, und zwar glaube ich, weil er unehrlich ist. Also wenn du schon erkannt hast, dass die Lage schwierig ist und vielleicht nicht so gut aussieht. Also Optimismus bedeutet jetzt zunächst mal, du betrachtest irgendwie die Welt immer nur aus der bestmöglichen Seite, ne? Das ist das Optimum. Du siehst überall das Optimum. Und wenn du aber schon erkannt hast, dass es nicht optimal ist, dann noch verzweifelt das Optimum herbeireden zu wollen, hat was Unehrliches. Und das, ich glaube, es ist das, was so jarring ist.
Ja, sehr interessant. Ich bin bei meinen literarischen Streifzügen auf einen schönen Text von Liesmann gestoßen, der kurz zusammengefasst die These vertritt, dass die Pessimisten die besseren Optimisten sind oder die Pessimisten die besseren Optimierer, weil sie von vornherein gar nicht so tun, als ob alles schon bestmöglich eingerichtet wäre und es nur eine Frage der Perspektive sei, sondern von vornherein eingestehen, dass es doch an vielen Stellen mangelhaft, vielleicht manchmal auch äußerst mangelhaft ist und dass darum jede Form von Meliorismus, also überhaupt als die Agenda etwas verbessern zu wollen, eigentlich von einem Grundpessimismus auszugehen hat. Und dass dessen der Optimismus, wie du sagst, zur Dissimulation neigt, also zum Verleugnen, zum Kleinreden und Ähnlichem. Das ist jetzt selber eine recht sophistische Pointe, könnte man sagen, ja, indem es dieses Spiel. Aber es ist natürlich schon witzig, dass es auf so eine schöne These zusammenschießt, dass halt der Pessimist der bessere im Sinne des Meliorismus Optimist wäre, ja, indem er überhaupt an die Möglichkeit des Optimismus nicht nur glaubt, sondern sie oder die Optimierung, sondern sie ins Werk setzt, ja, und ins Werk setzen muss, ja.
Da sehe ich eine Analogie oder eine Nähe zu dem Verhältnis von sagen Aufklärungsmenschenbild und dem religiösen Menschenbild der Kirchen, weil in dem Augenblick, in dem wir alle Sünder sind, ist natürlich jeder gute Tag ein großer Erfolg, den man sozusagen dem Teufel abgerungen hat, während man als Aufklärungsoptimist ja ständig enttäuscht ist darüber, wie schlecht die Menschen dann doch eigentlich sind.
Ja, wie diabolisch sie dann sein können, ja.
Ja,
Wie schnell man
genau.
da selber diabolisch drüber wird, weil man meint, dass noch mit vielleicht so einem zwangsneurotischen Drive alles auch schön einrichten zu müssen, wenn es sein muss mit Gewalt. Dass ja keiner auf die Idee kommt, dass hier was schief läuft, ja, so auf die Art und Weise. Aber ich wollte auch noch zu Liesmann ergänzen, das ist natürlich jetzt auch ein zugespitztes Bild, das vielleicht in den Extremen interessante Kipp-Phänomene zeitigt, ne? Also in den seltensten Fällen ist jemand ja in dem Sinne hemmungslos Optimist, dass er quasi aus dem Schönreden nicht mehr rauskommt. Ne? Du musst an Kandid denken oder so. Ja, das ist ja quasi perfekt vorgeführt von Voltaire mit den Konsequenzen, die das auch auf humoreske Weise hat. Ja.
Ja, das stimmt.
Das wäre dann so ein Optimismus um seiner selbst willen, der ja eigentlich vielleicht nur Verleugnung ist und sich einspinnt in irgendwelche Narrative, die einen am Schluss davon abhalten, überhaupt ein Leben zu führen. Ja. Dasselbe gilt aber vielleicht auch für einen Pessimismus, der sich in seinen eigenen Depressionen suhlt. Ja.
Oder sich als bloßes Erwartungsmanagement sozusagen kenntlich macht, indem klar ist, da ist jemand, der das bewusst tut und sagen, den Effekt davon haben will, dann doch immer wieder überrascht zu sein.
Ja.
Oder zumindest nicht enttäuscht zu werden durch die eigenen Hoffnungen. Das wäre sozusagen eine andere Form der Instrumentalität, bei der man denkt, also Zweckpessimismus sozusagen, der ähnlich anstrengend ist.
Ja, was in vielerlei Hinsicht vielleicht gesundheitsschonender ist, ne, mit Worst-Case-Szenarien zu rechnen, anstatt immer nur direkt auf Best-Case-Szenario zu hoffen.
Ja,
Aber es ist schlecht fürs Karma, um das mal so runterzubrechen. Ja.
es scheint ja so zu sein, da gibt es ja genug Studien zu, dass optimistische Menschen gesünder sind und länger leben.
Ja.
Das ist aber vermutlich nicht dieser vorgeschobene Zweckoptimismus, sondern das ist die Grundhaltung, vielleicht nicht immer bewusst auf der Suche nach Schlechtem zu sein. Also
Ja.
das scheint mir dann sozusagen die gesunde Form des und die angenehme Form des Optimismus zu sein, die wirklich damit zu tun hat, dass man auf eine bestimmte Art und Weise in die Welt schaut. Also so wie wir Humor vor Jahren schon mal als einen Sinn bestimmt haben, irgendwie das Komische und das Absurde wahrzunehmen, würde man vielleicht sagen, Optimismus ist in dem Sinne auch ein Sinn oder ein Feintuning, tatsächlich an Dingen Möglichkeiten zu sehen oder Varianten zu sehen, oder Hinsichten zu erkennen, die wirklich günstig sind und nicht herbeigeredet, sondern die tatsächlich auch da sind. Es gibt sozusagen einen realistischen Optimismus, der eher sowas wie eine Hinsicht darstellt.
Ja.
Man kann das schön sehen an der Phrase mal schauen. Die Phrase mal schauen kann bedeuten, nee, lieber nicht. Mal schauen. Die Phrase mal schauen kann auch, na, mal schauen. Ein Hingucken auf die Möglichkeiten, die sich vielleicht entfalten, oder kann auch was Neutraleres ausdrücken. Und ich glaube, diese Hinsichtlichkeit auf die tatsächlich gegebenen Möglichkeiten, also nicht das Herbeigeredete oder das Fantasierte, sondern das tatsächlich Vorhandene, Mögliche oder schon auch irgendwie Gute, das ist nachvollziehbarerweise was weniger Stress erzeugt und deshalb wahrscheinlich gesünder ist.
Ja, es ist auch ein Ausdruck quasi von nicht nur Zuversicht, sondern vielleicht auch Souveränität, die sich gerade nicht in einem Kontrollzwang äußert, sondern in dem Kommenlassen. Ne?
Ja.
Der Pessimismus da, wo er wirklich nur mit dem Allerschlimmsten rechnet, ist geradezu genötigt dazu, sich zu verschanzen in der Jetzt-Situation und dabei immer nur dieselben Auswege, Engpässe und Sackgassen vor Augen zu haben. Ja? Weil er einfach nicht vom Fleck kommt. Unterdessen der Optimismus dann vielleicht auch an manchen Stellen unbedarft, aber immerhin frohgemut in die Welt spaziert und dabei halt neue Wege, neue Mittel, neue Ziele halt auch kennenlernt für sich selber. Unterdessen, ja, reden wir es nicht gänzlich schön, natürlich auf neue Fairnisse trifft, regelrechte Gefahren konfrontieren muss, etc. Aber es ist, sagen wir mal, eine in diesem Sinne auch positivere Bewegung, dass es nicht immer nur das Ableugnen, die Negation des schon längst Gegebenen ist, sondern tatsächlich sich mehr und mehr halt additiv mit Welt anreichert, ja, im Guten wie im Schlechten.
Eine Form der Wegfindung eigentlich.
Ja, genau.
Das ist eine Kybernetik eigentlich, also wie sozusagen, wie man so durch die Welt durchkommt. Ja, klar, da kommt man natürlich auch mal in Strom schnallen. Aber der Pessimismus scheint ja auch irgendwie Energie zu kosten. Oder beziehungsweise zu verhindern, dass man Energie umsetzt, weil man eh nur sieht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Könnte man natürlich sagen, also wie man das mit Liesmann macht, dann kann man Energie darauf verwenden, es zu verbessern. Aber wenn das als Charakterzug auftritt, fällt es natürlich auch irgendwann schwer, Energie umzusetzen. Also zu lernen, welche Möglichkeiten man zur Veränderung hat und zu sehen, was schon ganz gut läuft und wo man vielleicht keine Energie mehr reinstecken muss und nicht mehr so viel. Oder andersrum, die Möglichkeit, noch was zu verbessern, als etwas Gutes zu sehen, das wäre sozusagen eine Form des raffinierteren Optimismus, ermöglicht ja auch erst Handlungen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jede Form der Handlung immer nur durch sozusagen eine optimistische Grundhaltung ermöglicht wird. Menschen können ja auch durch sozusagen Angst und Schrecken und alles andere irgendwie motiviert werden. Aber nehmen wir an, wir sind jetzt nicht in einer Extremsituation, dann ist eine optimistische Sicht auf die Dinge natürlich eine, die es einem, glaube ich, leichter macht, Energien umzusetzen. Man kann es allerdings auch kombinieren. Das habe ich im Internet neulich mal gesehen. Es gibt die wunderbare Variante des ominösen Optimismus. Es wird alles gut. Du kannst es nicht verhindern. Also man kann dem Ganzen noch so einen Dreh geben. Das heißt also, man muss Optimismus nicht unbedingt immer nur verbinden mit so einer Kandid-ähnlichen Naivität, glaube ich.
Ja, das sowieso, ich glaube. Ist aber Kondit führt halt auf schöne Weise vor Augen, wie so ein Amor Fati auch sich selber karikieren kann und die krassesten Absurditäten zu treiben vermag. Ja. Trotzdem lässt sich an dieser schicksalshaften Gläubigkeit und Zuversicht ja dann auch ein Hoffnungsbegriff gewinnen, der, naja, mit Blick auf die christliche Überlieferung ja durchaus einer der Standards der westlichen Kultur ist. Ne? Und man kann schon auch an manchen Stellen sagen, ne, dass vielleicht Optimismus da seine Sternstunden hat oder da wirklich zum Leuchten kommt, wo man eigentlich komplett im Pessimismus versinken müsste. Ja. Also wo dann sozusagen das Unerwartete kommt, ja. Optimismus ist dann vielleicht auch an manchen Stellen nur eine Umschreibung dafür, dass es dann doch nochmal irgendwie so eine gnadenhafte Ruckartigkeit der Selbstmotivation gibt, die im Resultat scheitern kann durchaus, ja,
Ja.
aber überhaupt noch scheitern kann, als einfach nur dahin zu siechen und sich zu erübrigen, ja. Das hat in diesem Sinne auch, wie soll ich sagen, dann für mich auch fast so einen evolutionären Wert, an gewissen Stellen Optimismus hochzuhalten. Dass es aber überhaupt so ist, zeigt eigentlich, dass die Pessimisten auf einer Metaebene vielleicht recht haben, ja. Dass niemand von sich ohne weiteres sagen würde, dass alles glatt läuft und selbst die, denen man das andichtet, dass sie bevorzugt würden vom Schicksal oder Mutter Natur, ja, Goethe vorneweg oder so, haben immer irgendwas daran auszusetzen gehabt und sich selber als teilweise auch die traurigsten Menschen beschrieben. Ja. Also da ist vielleicht Optimismus, Pessimismus eher als so eine Haltung zu umreißen, auf was man setzt oder wie viel man sich erhoffen will oder kann von seiner eigenen Ausgangssituation.
Ja, genau. Also ich meine, das ist ja das, was Seligmann, der da Untersuchungen zu angestellt hat, auch feststellt. So eine Frage der Zuschreibung der eigenen Aktivität oder des eigenen Agentseins. Na, in dem Augenblick, in dem es gut läuft, schreiben Optimisten sich halt zu, dass sie mitverantwortlich sind. Also die gehen davon aus, ich kann irgendwas. Na, da sind wir wieder bei den Möglichkeiten. Während Pessimisten eher dann andersrum dazu neigen, sich die Schuld für Fehlschläge zu geben. Also, dass man sagt, nicht nur die Welt ist schlecht, sondern ich bin ja auch schlecht. Also Optimismus betrifft ja sozusagen nicht nur den Lauf der Welt im Sinne eines Fatums, sondern betrifft einen ja auch immer selber mit. Also ob ich optimistisch oder pessimistisch sehe, betrifft mich als Gesehenes oder Erzähltes oder wie auch immer man das framen will, das eigene Selbstverhältnis ja mit. Und deshalb ist eine Frage der Zuschreibung und der Agentialität, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei dieser Unterscheidung.
Ja,
Ja.
weil ich denke, an dieser Stelle müssen wir jetzt auf das obligatorische halbvolle oder halbleere Glas zu sprechen kommen. Das ist ja unausweichlich. Und wie verhält es sich dann da aber? Ist das wirklich dann nur eine Haltungsfrage und daran ermisst sich alles? Ich bin so ins Bild gesetzt worden kürzlich, als ich das Thema so angeteasert hatte, mit dem Hinweis darauf, dass das natürlich auch immer relativ wozu heißt, ja. Also wenn es darum geht, das Glas leer zu kriegen, dann ist es eigentlich halb leer zu sein, eigentlich auch schon eine recht optimistische Perspektive, anstatt dass es irgendwie so umgekehrt. Und du verstehst. Und dann
Ja.
warten, womit ist das überhaupt gefüllt? Ja, also ist es der Schierlingsbecher? Weiß ich nicht, ob man dann so optimistisch ist.
Der Sokrates ja schon.
Ja,
Die
genau.
Freunde nicht.
Ja, die unnötige Verkomplizierung wollte ich noch mal kurz einstreuen, damit alle wissen, dass wir am Schluss immer nur über Platon reden wollen.
Ah ja.
Ja, wie halten wir es jetzt damit? Ja, das ist ja eigentlich ein Kippbild, ein Fixierbild. Und lässt sich genau daran ermessen, dass es nur eine reine Haltungsfrage ist, ob wir es optimistisch oder pessimistisch betrachten? Oder ist es vielleicht auch eine ontologische Ambiguität? Ja.
Ich glaube andersrum, dass sich an solchen Fragen dann festmachen lässt, ob man es mit dem Optimismus sozusagen als Illusionsmaschinerie zu tun hat oder sozusagen nur mit so einer hinsichtlichen Färbung und einem bestimmten Verhältnis zu sich und der Welt. Denn na, wenn es ist das Glas halb voll oder halb leer, ob man, also wie du es ausgeführt hast, ob man das jetzt als Optimist so oder so sieht, hängt davon ab, was im Glas ist, hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Wert man auf diese blöde Frage legt. Also, wenn es ein Glas Wasser oder ein Glas Wein ist, dann würde man sagen, war wahrscheinlich gibt es noch was, ist doch jetzt egal, ob das halb voll oder halb leer ist. Also, die Frage ist, ob man daran optimistisches oder ein pessimistisches Gesamtbild irgendwie festmachen kann. Sagen wir mal, wenn das Glas nur ein Viertel voll ist, dann zu sagen, ach, das Glas ist ja noch halb voll,
Ja.
das wäre
Genau,
Zweckoptimismus
ja.
und hätte diesen illusionären Charakter. Wenn das Glas noch ganz voll ist, dann zu sagen, es wird sicher bald halb leer sein, wäre diese IA, also Eeyore-mäßige Winnie the Pooh-Pessimismus, der dann eher in Richtung Depression geht.
Genau, ja.
Deshalb also. Das halb volle, das halb leere Glas ist, glaube ich, kein gutes Kriterium für die Entscheidung der Frage, ob man da jetzt optimistisch oder pessimistisch dran geht. Oder?
Ja, schon. Vor allen Dingen, weil es auch viel zu situativ ist. Ja. Aber gerade daran, ne, man hofft daran, vielleicht auch so eine Typologie der verschiedenen Menschentypen aufbauen zu können. Ja. Und irgendwie liegt uns ja daran, diese Zuschreibung vorzunehmen, auch uns selbst gegenüber. Und es gibt auch ein Kokettieren damit, ja, Zurückweisen von Naivität. Oder wiederum zurückweisen von so einem Jammerlappen-Grundbefinden. All das ist ja irgendwie auch eine Sortierung innerhalb irgendwie unserer Welt und vor allen Dingen einer Welt, die nicht einfach in der Gegenwart statt hat, sondern die fortwährend mit der Unvorhersehbarkeit oder ja in vielen Hinsichten, aber auch wesentlichen Hinsichten Unvorhersehbarkeit von Zukünftigkeit zu kämpfen hat.
Ja,
Ja.
genau. Und ich
Und
glaube,
das ist schon eine Frage, wie wir uns da auch motivieren, ja. Und ich glaube, Pessimismus ist jetzt nicht einfach die Abwesenheit von Motivation, ja. Es ist aber eine
nee.
andere Art und Weise, des Umgangs damit, ja.
Ich glaube, man darf das auch nicht gleichsetzen mit Realismus und Idealismus.
Ja.
Dazu neigt man, glaube ich. Aber ich glaube, das ist ein bisschen anderes Spektrum, auf dem man sich da bewegt.
Ja. Also ich glaube, vom den Grundbefindlichkeiten kann man den Pessimismus ja durchaus mit Angst identifizieren, ja.
Ja.
Und den Optimismus quasi mit Hoffnung. Also das eine ist halt Befürchtungsmodus, das andere ist sozusagen Zuversichtsmodus der Betrachtung. Aber es ist nicht gesagt, dass Zuversicht immer die bessere, realistischere Einschätzung eben ist dessen, was da passiert. Angst ist manchmal durchaus am Platz. Ja, die an anderen
Ja.
Stellen vielleicht auch Angst nichts verloren hat, wo sie vielleicht doch auch möglich wäre.
Und zugleich darf man Optimismus, Pessimismus, glaube ich, nicht auf Zukünftiges reduzieren. Also, wenn Optimismus bedeutet, das Optimum jeweils zu sehen, ist das ja auch eine gegenwärtige und sogar auf die Vergangenheit gerichtete Sichtweise. Also wenn es darum geht, an sich in der Welt, an anderen, sozusagen das Gute zu sehen, der Pessimismus das Schlechte zu sehen, betrifft es auch nicht nur die Zukunft. Also das kommt, glaube ich, noch dazu. Man kann sozusagen Gegenwartsoptimist oder Gegenwartspessimist sein, wenn einem nur schlechte Dinge oder nur gute Dinge auffallen.
Das würde ich unterschreiben, würde aber gerade sagen, das sind eher kontemplative Einstellungen, die das nochmal erwägen, ja, vor dem Hintergrund einer Theodizee, ja, wie ja etwa bei Condit im Rückgriff auf Leibniz oder so, ja, wohingegen wir alle Alltagsoptimisten oder Pessimisten sind in der Zukunft, die uns bevorsteht. Ja. Man kann sich natürlich an seiner eigenen Geschichte oder der was weiß ich, von Fußballvereinen versichern, dass schon alles gut gehen wird oder doch eher alles schlecht und so. Aber das ist, glaube ich, auch so ein augenzwinkerndes sich selbst zureden. Ja, das sich eigentlich schon von vornherein entlarvt. Aber diese wirklich, das, was du jetzt andeutest, ja, diese wirklich auch sich ins Verhältnis setzen zu seinem eigenen Leben, zu dem Eingerichtetsein der Welt, wenn es denn eingerichtet ist, kosmisch, chaotisch, tralala, ja. Man kann auch das Chaos ja noch als optimal betrachten, ja, in gewissem Sinne. Ja, unter bestimmten Voraussetzungen, da, wo es nicht primär um Geordnetheit oder Kontrolle geht. Man kann ja durchaus auch ein Gefühl des Pessimismus in der Welt gewinnen, indem man das Gefühl hat, alles wird georganisiert, aber nicht in dem eigenen Sinne.
Ja,
Ja.
genau.
Was kann man sich Schlimmeres vorstellen als eine Welt, wo man sozusagen von dem guten Willen aller anderen erdrückt wird? Ja.
Ja,
Und ich meine jetzt, das kann einen auch, sagen wir mal, pessimistisch stimmen, dass die Leute tatsächlich jedes Mal dazu kämen, was sie wollen. Ja. In der Umsetzung. Ja. Ich weiß nicht, ob das immer so glücklich wäre oder ob es auch ganz gut ist, dass wir uns gegenseitig auch konterkarieren in unseren Absichten und damit immer irgendwie sowas wie Handlungsspielraum auch noch herstellen. So dass man überhaupt noch, verstehst du, ja,
ja,
so dass man gewisser noch darauf hoffen kann, dass man das immer noch, ja, Dinge besser werden können, als wie sie schon gedacht sind, ja.
Man kann es natürlich auch noch theologisch wenden. Wenn man Manichäer ist, ist man tendenziell ja auch eher pessimistisch oder Gnostiker oder so. Also man kann es ja nicht nur beziehen auf andere und unser Verhältnis zu anderen, sondern man kann ja durchaus sagen, die Welt ist unintelligent design. Also sie ist design, sie ist geordnet, aber halt, naja, so mittelgut. Mittelgut wäre irgendwie so das nächste Stichwort. Ich frage mich, ob die Typologie wirklich binär ist. Also ist man wirklich immer entweder auf der optimistischen oder auf der pessimistischen Seite eines Spektrums, was
Of
sozusagen nur,
course not.
naja, so wenn ich hier so frage. Die Frage ist, was sind die Alternativen dazu? Also zum Beispiel Pragmatismus scheint mir auch noch so eine Grundhaltung zu sein, die gar nicht unbedingt das Gute oder das Schlechte sieht, sondern im Grunde nur die Handlungsmöglichkeiten, die gar nicht weiter bewertet sein müssen. Also ich kann, wenn ich sage, jemand ist pragmatisch, bedeutet das nicht unbedingt, dass jemand optimistisch oder pessimistisch ist, sondern sozusagen auf Handlungen versessen ist, auf die eine wie die andere Weise oder Handlungsmöglichkeiten.
Ja, das ließe sich dann noch ergänzen um Skeptizismus, vielleicht auch als so eine, als transversal, also so eine Achse zwischen, aber ja, in vielerlei Hinsicht ist Pragmatismus und Skeptizismus ja fast deckungsgleich auch an vielen Stellen, weil man sich ja weder irgendwie einem optimistischen Gesamtbild verschreiben will, noch einem pessimistischen, sondern halt guckt, was so kommt. Ja.
Ja, es sind halt
Und
bestimmte
wo man so
Kategorien.
herkommt.
Es sind halt immer bestimmte Kategorien, die so in diesem Guten und Schlechten vorausgesetzt sind. Und ich frage mich eben, ob man oder ob wir imstande sind, die auch auszuschalten. Also es gibt ja auch das Konzept des Bereichsoptimismus, ne, dass man sagt, man ist in Bezug auf bestimmte Dinge optimistisch. Also Bereichsoptimismus würde so funktionieren, dass man meinetwegen sagt, ich sehe in meiner Arbeit und in meinen eigenen Fähigkeiten, ne, in meinem Selbstvertrauen, ich kann bestimmte Dinge, die funktionieren gut, da bin ich irgendwie optimistisch. Kann sein, dass ich in Bezug auf die Weltlage pessimistisch bin. Also ich bin ja nicht across the board Pessimist oder Optimist. Aber vielleicht bin ich auch einfach gar nichts in ganz vielen Hinsichten, weil diese Kategorien des Guten oder des Schlechten gar nicht einschlägig sind. Oder das Schönen und das Nichtschönen. Das ist schon angedeutet, wenn man sozusagen Gegenwartsoptimist ist, könnte man ja auch ästhetisch wenden, dass man sozusagen das Schöne sieht, oder das Hässliche sieht. Man könnte diese Kategorien des Guten und Schlechten oder des Schönen und des Hässlichen auch einfach auslassen. Mein Eindruck ist, dass wir im Alltag oft weder so noch so sind. Was vielleicht auch ein Grund ist, warum Optimismus und Pessimismus als totalisierende Haltung so auffallen, dass man denkt, also Ist doch jetzt egal, ob hier jetzt das optimal läuft oder ganz schlecht läuft. Es läuft halt irgendwie. Also, dass die Aufdringlichkeit dieser Kategorien des Guten und des Schlechten in Fällen, wo es vielleicht gar nicht nötig ist, durchaus auch was ist, was einem so aufstoßen kann. Man sagt, es ist weder Optimismus noch Pessimismus hier am Platz. Wir machen das jetzt hier einfach. Oder es passiert schon irgendwie. Aber dass diese Kategorien gar nicht immer angehen müssen.
Ja, es scheint auch eine Frage der Motivation in der Hinsicht zu sein, dass es um die angemessene, sachdienliche Anwendung von Ressourcen geht. Ja, also um jetzt nochmal auf dieses Bejahen und Negieren zurückzukommen, ja, ich glaube, in manchen Hinsichten kann man Vorgänge, wie sie sich entwickeln, bejahen und wie sie unterstützen, in diesem Sinne affirmieren, bestärken, ja, und vorantreiben. Und das ist quasi die Haltung des Optimismus an einer gewissen Stelle, ne? Dass man quasi das, was läuft, so weitertreibt. Der Pessimismus hingegen ist ja eigentlich eine Haltung des Ausbremsens oder der Verneinung und zu sagen, nee, lass mal oder mach mal anders. Ja, das heißt natürlich eine Verlagerung, das heißt sozusagen Energien abziehen, das heißt zu verstehen geben, dass das hier nirgendwo hinführt und dass man es irgendwie anders machen müsste. Ja? Und in diesem Sinne ist das quasi auch eine Form von Blockadehaltung. Und diese Blockadehaltung kann natürlich selber sich selbst blockieren, in entscheidenden Momenten, wo man eigentlich müsste laufen lassen. Ja? Und wiederum in anderen ist sie genau die lebensrettende, lebens- oder mindestens lebensdienliche Option zu sagen, nee, Kommando rückwärts, hier müssen wir nochmal verlagern. Ja? Und da scheint schon auch diese Metaperspektive nicht unwesentlich, weil man schon auch eher verschiedene Menschentypen dann ausmachen können, die eher die Stärke darin haben, Eventualitäten zu antizipieren, die schwierig werden können. Und andere, also so geht es mir, zu der Gruppe würde ich mich zählen. In diesem Sinne würde ich mich quasi tendenziell eher als Pessimist beschreiben, weil ich quasi eine Sensibilität für schreckliche Wendungen habe. wohingegen es Menschen gibt, die umgekehrt sozusagen die Möglichkeiten und Chancen also die Chancen eher in den Möglichkeiten sehen, als sie im Sinne
Als die
sich
Risiken.
auftuender Optionen zum Guten oder so, ja. Und das ist ein unterschiedliches Erwartungsmanagement, das aber je nach Situation unterschiedlich manchmal aber vielleicht auch die Situation kennt, wie immer halbe, wo es dann wirklich eine Charakterfrage ist. Tja, da waren wir wohl ein bisschen optimistisch, was die Internetqualität anbelangt, dieses Gespräch. Wir haben uns durch eine wundersame Fügung plötzlich mit der harten Realität konfrontiert gesehen, dass uns das Wort abgeschnitten wird, ja, wir uns nicht mehr sehen. Thomas erstarrte regelrecht, so schien mir. Im Bild.
Und jetzt
Okay.
hoffen wir drauf, dass
Ja.
es hält.
Vor allen Dingen, dass sich das, was wir jetzt sagen, doch noch fügt zu dem, was wir da mit Anlauf gegen die Wand gesetzt haben,
Und
quasi gerade.
lohnt. Ja,
Ja,
genau.
und was das Leben danach bringen wird, ihr.
Genau, ich war, was verhackstückt noch da war, also das Abwägen von Risiken als die Leistung des Pessimismus oder das Sehen von Risiken, was dann vielleicht auch Energie rausnimmt und das Sehen von Möglichkeiten als Chancen. Also Möglichkeiten bedeutet ja immer, etwas kann passieren oder nicht passieren oder es kann schief gehen oder es kann gut gehen. Es klingt ja so ein bisschen so, als wäre es am Ende gesund, das ein Stück weit zu kombinieren. Also, dass man zum Beispiel sowas sagt wie, ich gucke mir die Möglichkeiten an und vertraue realistischerweise darauf, dass ich Sachen kann, ohne die Augen zu verschließen vor dem, was irgendwie schief gehen kann. Oder dass ich zum Beispiel sagen kann, insgesamt bin ich pessimistisch, was den Markt angeht, aber ich vertraue meinen eigenen Fähigkeiten darin, das zu navigieren oder so. Dann hätte man so Mischformen, langweiligerweise Mischformen. Aber vermutlich ist sozusagen das Moment des Bremsens und des Vorangehens das, was tatsächlich ja kombiniert sein muss. Also wenn man immer vorangeht, dann stimmt irgendwie auch was nicht. Manchmal muss man ja auch auf die Bremse treten. Oder es wird dank Internetverbindung auf die Bremse getreten und da muss man halt irgendwie damit umgehen. Und klar, wenn man nur auf die Bremse tritt, dann kommt man auch irgendwo hin. Also das, ja. ergibt so
Ja,
ein
und dabei
gesundes
wäre jetzt,
Mittelmaß.
ja, und dabei wäre für mich jetzt die Frage im Raum, ob es nicht auch sowas gibt wie Dramaturgien des Optimismus und des Pessimismus, und zwar notwendigerweise, nicht nur im Individualschicksal, sondern auch in kollektiven Zusammenhängen, ja, in geschichtlichen Dimensionen, um so zu sprechen, ja. In den seltensten Fällen kommt es uns so vor, wie ja heute ein bisschen Optimismus, morgen ein bisschen Pessimismus hin und her, sondern wir haben das Gefühl, Phasen zu haben, ja, 7 fette Jahre, 7 Dürrejahre, ja, umsteigen und dann. Und es ist in vielerlei Hinsicht ja auch ein sinnloses Unterfangen, mit seinem individuellen Optimismus gegen eine pessimistische Weltlage anzukämpfen. Ja. Daraus kann natürlich unerwarteterweise eine Heroik entstehen. Es kann sich aber auch einfach mal so 10 Jahre einfach nur verschlechtern. Man läuft die ganze Zeit gegen die Wand, bis man sich am besten selber noch getilgt hat. Ja. Dann habe ich von diesem Optimismus nichts. Dann gewinne ich auch nichts mit dem Optimismus, sondern dann muss man gewissermaßen pessimistisch sein, um sich nicht an der falschen Stelle aus der Reserve locken zu lassen oder seine Energien zu verschwenden. Und
Oder
das kann man
ganz.
beispielsweise an der Performance der deutschen Nationalmannschaft erkennen, die aus so einem wirklich also kopflosen Optimismus heraus von Weltmeisterschaften träumt und dann am Schluss einfach so unterperformt auf eine Weise, wo man sie von vornherein viel, viel mehr Pessimismus gewünscht hätte, damit sie überhaupt mal Leistung auf die Bühne sind. Aber das ist vielleicht nur ein Teil der Tragödie der Gegenwart.
Was ich noch sagen wollte, die andere Variante im Verhältnis vom Individuellen zum Allgemeinen ist natürlich auch, sich völlig ins Individuelle zurückzuziehen oder ins Überindividuelle und dann so einen unangenehmen spirituellen Optimismus zu fahren. So, man kriegt mit, die Welt ist am Abgrund und irgendwie Menschen geht es nicht zu Unrecht schlecht. Und dann kann man sich zurückziehen in so einen Modus, dass, ja, aber mein Leben wird schon laufen. Und Mutter Natur wird es schon regeln. Und also man kann sich so einen aggressiven spirituellen Optimismus aneignen, der sozusagen völlig an jeder Wirklichkeit vorbeigeht und sich zum Beispiel auch das Politische spart, das Intellektuelle spart und einfach nur sozusagen so ein ja, so ein Billigoptimismus darstellt, der im Grunde sich selbst auf Kosten der Wirklichkeit erkauft.
Aber das wäre nur so ein pseudoreligiöser. Also jede ernstzunehmende Religion ist irgendwo grundpessimistisch und erbaut auf dieser Basis eine optimistische Zukunftsperspektive, die zumeist apokalyptische Dimensionen hat.
Ja,
Also
der
ja,
wahre Optimist ist Apokalyptiker, das ist klar.
ja, es ist halt nur so. Es geht immer darum, auch Dinge durchzustehen. Ja, das ist sozusagen die pessimistische Message und die optimistische ist, es lohnt sich am Schluss. Ja. Und irgendwie ist das also ja, das ist quasi, glaube ich, das Gegenteil von dem, was du als so diese Entsagungsentsager beschrieben hast. Ja, die einfach nicht auf Kette kriegen, dass nicht einfach immer alles so ist, wie man es sich wünscht. Ja. Und dass das
Ja,
vielleicht auch
klar.
nicht die Prüfung ist, egal in welcher Hinsicht, spirituell, religiös oder profan betrachtet, die das Leben lebenswert macht, weil es in der keine Verdienste gibt, sondern alles irgendwie immer nur in Schoß fällt. Ja.
Ja.
Was sozusagen die dümmste optimistische Perspektive ist, die es geben kann. Ja.
Genau, fast würde man sagen, sondern das ist wieder die Illusion. Also wie du sagst, ein vernünftiger Optimismus ist ja ein realistischer Optimismus, der irgendwie das Verhältnis von mir und Welt mitdenkt. Also wenn ich nichts tue für den Erfolg und fürs Gute, dann zu erwarten, dass es schon kommt, ist halt blöd. In dem Augenblick, in dem ich realistisch einschätze, was ich kann, was die Welt hergibt und das dann irgendwie beinhart verfolge, gibt es so ein ja, fast so einen harten Optimismus, der mit einer gewissen Disziplin einhergeht, der nochmal ganz anders aussieht als dieses Wischiwaschi wird schon werden, den ich dann wieder sehr gut nachvollziehen kann, wenn man denkt, naja, okay, da hat sich jemand die Welt und sich selber sehr gut angeguckt und agiert danach und hat eine realistische Einschätzung davon, was gehen kann und was nicht, was schon gegangen ist und was gerade geht. Und das sind, wenn man sagen, das ist eine andere Geschmacksrichtung von Optimismus.
Vielleicht kann man es so sehen, dass Optimismus und Pessimismus gewissermaßen Kehrseiten eines Realismus sind, die für kurze Zeit dem Idealismus anheimfallen, sie hätten den Überblick. dass es zum Besten oder zum Schlechtesten wird. Aber um ehrlich zu sein, haben wir in den meisten Fällen gar keine Ahnung, wie es zugeht, außer wie es sich dabei anfühlt, mitzutun. Ja? Und das kann man halt affirmativ, in manchen Momenten muss man es auch, und in anderen sieht man die Rolle eher darin, auszubremsen und auch Dinge zu verunmöglichen oder so, ja. Und irgendwo dazwischen. Ich weiß nicht, ob das noch pragmatisch ist, ja, oder einfach
Abgeklärt.
nihilistisch.
Zynisch.
Erübrigt sich die Frage, wer sich noch mit so Kleinigkeiten aufhält, wie ob man Optimist oder Pessimist ist. So viel Schwarze Nacht wollte ich zum Abschluss noch mitschicken.
Arnold and Arnold.